Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Heute mit Rainer Brandes. Guten Tag und ein besonders herzliches Willkommen heute an alle Kinder, die uns heute zufällig zuhören. Denn heute ist Weltkindertag. Normalerweise feiern das viele Städte und Gemeinden mit einem großen Kinderfest. Das ist dieses Jahr etwas schwierig. Kleinere Aktionen gab und gibt es aber trotzdem in dieser Woche. Und eigentlich ist der Weltkindertag ja auch nicht nur zum Feiern da, sondern er soll daran erinnern, dass ihr Kinder Rechte habt. Jetzt gibt es Streit darum, ob diese Rechte auch ins Grundgesetz geschrieben werden sollen. Darüber werden wir in dieser Sendung berichten. Und was haben wir sonst noch im Programm? Bundesinnenminister Horst Seehofer will jetzt den Rassismus in der ganzen Gesellschaft unter die Lupe nehmen, statt nur die Polizei. Armin Schuster wird als neuer oberster Katastrophenschützer gehandelt, nach den Pannen beim bundesweiten Warntag. Und Donald Trump will eine Frau an das oberste Gericht der USA berufen. Eine Studie, die sich ausschließlich mit der Polizei und dem Vorwurf eines strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei beschäftigt, wird es mit mir nicht geben, sagt Horst Seehofer heute per Bild am Sonntag. Stattdessen will er einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz und daran arbeiten wir, sagt der Bundesinnenminister. Was er damit meint, sagt er nicht. Vielleicht eine Studie über Rassismus in der ganzen Gesellschaft oder in allen Behörden? Auf jeden Fall zieht er die Diskussion an sich. Gudula Geuter berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Horst Seehofer bleibt dabei. Eine Studie, die sich ausschließlich mit der Polizei und dem Vorwurf eines strukturellen Rassismus in der Polizei beschäftigt, wird es mit mir nicht geben. Das diktierte er den Kollegen der Bild-Zeitung in die Feder. Und er fügte hinzu, um dem Problem gerecht zu werden, bedürfe es eines breiteren Ansatzes. Und daran arbeite man. Was das genau heißen soll, ist zunächst noch offen. Vermutlich aber verweist der Bundesinnenminister lediglich auf die allgemeinen Aktivitäten seines Hauses gegen Extremismus und darauf, dass der Verfassungsschutz schon seit langem an einem Lagebild zu Rassismus und Rechtsextremismus arbeitet. Ende des Monats, das bekräftigt der CSU-Politiker in dem Zeitungsinterview, soll das erste Segment vorgelegt werden, das die Sicherheitsbehörden in den Blick nimmt. In diesem Lagebild soll es um die Fälle gehen, die den Behörden bereits bekannt sind. Der Europarat fordert dagegen, dass untersucht wird, ob rassistische Einstellungen das Handeln von Polizisten beeinflussen. SPD, Grüne und Linke und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen wollen das Gleiche und mehr, gerade nach den neuesten Meldungen über Chatgruppen, in denen rechtsextremistische Inhalte verbreitet werden, fordern sie Erkenntnisse auch jenseits des latenten Alltagsrassismus. Die letzten größeren empirischen Studien stammen aus den 90er Jahren. Derzeit könne man nur mutmaßen, beklagt am Morgen im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Hans Vorländer. Rechtspopulistische oder rechtsextreme Vorstellungen bewegten sich in der Gesellschaft allgemein, zwar je nach Untersuchung zwischen 5% und 15%, ob das aber auf die Polizei übertragen werden könne, sei offen.
Wobei man bei der Polizei vielleicht eben noch einen extra Faktor immer mit veranschlagen muss. Sie sind für Recht und Ordnung zuständig und man erwartet von ihnen, dass sie ein besonderes Verhältnis zu Recht und Ordnung haben. Und deshalb sind sie vielleicht etwas stärker auch in dieser Richtung von den Einstellungen, aber auch von ihrem Habitus disponiert. Aber das, wie gesagt, wissen wir erst dann, wenn man harte Zahlen hat.
Am Freitag warb die Sozialdemokratin Bundesjustizministerin Christine Lambrecht im Sender NTV für eine empirische Studie.
Ich erwarte vom Innenminister, dass er genau mit uns, die auch diese Studie fordern, einsieht, dass es gerade nicht darum geht, die Polizistinnen und Polizisten unter Generalverdacht zu stellen, sondern dass es in deren ureigenen Interesse ist, dass wir mehr wissen, welche Instrumente müssen wir denn verändern während der Ausbildung, während dem Dienst, bei der Einstellung. Alles das müssen wir konsequent erstmal in Erfahrung bringen, um gegensteuern zu können. Und das muss im Interesse eines Innenministers sein.
Wenn sich Horst Seehofer nicht bewege, würden die SPD-Innenminister für ihre Länder vorangehen. Das hatte unter anderem der Berliner Andreas Geisel in der vergangenen Woche bekräftigt. Der hessische Ressortchef, der Christdemokrat Volker Bouffier, warnte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio dagegen vor Alleingängen Einzelner.
Solche Studien haben ja nur Sinn, wenn sie Erkenntnisgewinn haben. Und wenn wir uns anschließend über diesen Erkenntnisgewinn nicht wieder streiten, nach dem Motto, ja, das gilt aber nur für die und bei uns ist es anders, das hilft nicht.
Im Bund zeigt man sich offener, zumindest die Sprecher des Innenministeriums und der Bundesregierung, Steve Alter und Steffen Seibert.
Der Bundesinnenminister wird es keinem Landesinnenminister verbieten, sich mit seiner Polizei zu beschäftigen.
Denn Polizei ist Ländersache. Das ist ja erst einmal ein ganz natürlicher Ansatz.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin. 10 Tage ist es her, dass überall da, wo es sie noch gibt, Sirenen heulten. Punkt 11 Uhr. Was nicht heulte, waren unsere Smartphones. Auch dann nicht, wenn wir die Nina-Warn-App des Bundes installiert hatten. Bei den meisten blieb Nina stumm. Das Bundesinnenministerium sprach daraufhin von einem Fehlschlag des bundesweiten Warntests. Verantwortlich für die Organisation und die App ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Dessen Präsident ist Christoph Unger. Bundesinnenminister Horst Seehofer will ihn jetzt ablösen. Mehrere Zeitungen berichten heute, dass der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sein Nachfolger werden soll. Bestätigt ist das noch nicht. Mein Kollege Mario Dobrowiszek ist bei uns im Deutschlandfunk der Experte für alles, was den Katastrophenschutz betrifft. Herr Dobrowiszek, ist Christoph Unger ein Bauernopfer?
Ja, das war tatsächlich das Erste, das mir auch durch den Kopf ging, als ich zum ersten Mal aus dem Innenministerium gehört hatte, dass Unger abgelöst werden soll, ein Bauernopfer. Denn das BBK hat nach dem nicht wie geplant gelaufenen Warntag mit dem Finger auf die Länder und Gemeinden gezeigt. Die hätten das Warnsystem mit zahlreichen nicht abgesprochenen eigenen Meldungen überlastet. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil die Kompetenzen im Bevölkerungsschutz für den Laien teils krude verteilt sind. Brandschutz ist Sache der Kommunen, Katastrophenschutz die der Länder und der Bund ist nur für den Zivilschutz zuständig, sprich für den Spannungs- und Verteidigungsfall. Und das ruckelt immer mal wieder in diesem Gefüge. Und da muss ich zugeben, Christoph Unger, er ist von Hause aus Jurist, führt das BBK seit seiner Gründung und wirkte dabei oft recht blass. Gerade als Gründungspräsident hätte er das Amt vielleicht stärker profilieren können. Und da hat zum Beispiel der letzte Präsident des Technischen Hilfswerks, Albrecht Brömme, anders agiert. THW und BBK stehen ja auf Augenhöhe, gehören beide zum Bundesinnenministerium. Aber Brömme, der auch im THW nicht immer unumstritten war, gelang es aber mit seinen vielen charismatischen Auftritten in der Öffentlichkeit und auch mal mit öffentlichem Widerspruch seinem Minister gegenüber klare Kante in der Sache zu zeigen. Und das hätte vielleicht auch dem BBK ganz gut getan. Insofern, ein Wechsel an der Spitze kann helfen. Aber das Signal, dieses dann auch mit dem Warntag in Verbindung zu bringen, ist meiner Meinung nach etwas unglücklich, weil der Innenminister selbst auf politischer Ebene die ein oder andere liegen gebliebene Hausaufgabe zu erledigen hätte. Und da hilft Seehofer vielleicht auch die Entscheidung oder bei der Entscheidung die Tatsache, dass Unger SPD-Mitglied ist und von einem SPD-Minister eingesetzt worden ist und Armin Schuster eben der Union angehört.
Wäre denn Armin Schuster ein guter Chef des Amtes?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er ist ein profilierter und erfahrener Innenpolitiker der Union, seit 11 Jahren im Bundestag, Obmann seiner Fraktion im Innenausschuss. Er war aktiv in 2 Untersuchungsausschüssen und steht auch dem Parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste vor. Deshalb kennen ihn auch viele Deutschlandfunkhörerinnen und Hörer aus vielen Interviews bei uns. Armin Schuster ist außerdem Bundespolizist, hat zuvor, bevor er in den Bundestag gewählt wurde, die Bundespolizei in Weil am Rhein geleitet, mit den Grenzübergängen zur Schweiz dort. Er kennt die Arbeit in einer vergleichbaren Behörde also, hat Einsatz und auch Führungserfahrung. Und diese Kombination aus operativer Einsatzerfahrung und Politik und sein politisches Netzwerk, das kann alles dem BBK durchaus gut tun.
Jetzt ist das BBK ja relativ unbekannt in der Öffentlichkeit. Was sind denn eigentlich seine Aufgaben und wo stoßen diese an ihre Grenzen?
Es wurde nach der ersten großen Elbeflut gegründet, um Koordinierungsdefizite auszugleichen. Ich war selbst 2002 als Einsatzkraft dabei. Das war zum Teil ein ziemliches Durcheinander zwischen Kommunen, Ländern und dem Bund und führte zu erheblichen Problemen. Einsatzkräfte standen sich da an einem Ort zum Beispiel die Beine in den Bauch, während an anderer Stelle Hilfe bitter nötig gewesen wäre. Das BBK sollte danach dann besser vernetzen mit Ausbildungsangeboten zum Beispiel als eine Art Think Tank auch und vor allem mit dem gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, dem GMLZ. Das ist so eine Art Einsatzzentrale, die aber nur diejenigen koordinieren kann, die sich auch koordinieren lassen wollen. Und da sind wir wieder beim Bund-Länder-Problem und zusätzlich den Kommunen, die im konkreten Katastrophenfall ja die meisten Kompetenzen haben. Nur im Zivilschutzfall können die Bundesbehörden wie das BBK und das THW das Geschehen dann an sich ziehen. Also nur dann, wenn Deutschland zum Beispiel militärisch angegriffen wird, was wir hoffentlich nicht haben werden.
Ganz kurz noch das Fazit. Braucht das Amt also einen Neuanfang?
Ja, das kann nicht schaden. Es wird aber nur funktionieren, wenn sich Bund, Länder und Kommunen im Bevölkerungsschutz künftig besser abstimmen und enger zusammenarbeiten. Das sind politische Fragen und ein ziemlich großes Rad, das dann noch zu drehen ist. Und zwar auf allen Ebenen. Daran sollten sich Horst Seehofer und auch die Länderkollegen der Innenminister befassen.
Der CDU-Innenexperte Armin Schuster wird als neuer oberster Katastrophenschützer gehandelt. Danke an Mario Dubovicek, Deutschlandfunk-Redakteur und Experte für Katastrophenschutz. Es gibt offenbar eine Einigung zwischen der US-Regierung und der Videochat-App TikTok. Katharina Wilhelm mit den Einzelheiten.
Im Hin und Her um die Kontrolle um die Video-App TikTok scheint sich eine Lösung anzubahnen. US-Präsident Donald Trump sagte am Samstag, er segne grundsätzlich einen Deal ab, bei dem der Softwarekonzern Oracle und die Supermarktkette Walmart an TikTok beteiligt werden.
The security will be 100%. They'll be using separate clouds and a lot of very, very powerful security. And they'll be making about a $5 billion contribution toward education.
Die neue Lösung sehe mehr Sicherheit vor. Man nutze separate Cloud-Systeme, sagte Trump. Die neue Firma solle in Texas angesiedelt werden und nach Trumps Aussage 25.000 Mitarbeiter haben.
Conceptually, I think it's a great deal for America. They'll be hiring at least 25.000 people.
Zudem beinhaltet der Deal einen 5-Milliarden-Dollar-Fonds für das US-Bildungssystem. Das US-Handelsministerium teilte mit, die Frist, nach deren Ende man die TikTok-App nicht mehr in den App-Stores herunterladen kann, werde um eine Woche verschoben. TikTok bestätigte den Deal grundsätzlich. In einem Statement heißt es, dass Oracle und Walmart zusammen 20% an dem Unternehmen halten sollen. Nach Angaben von TikTok soll Oracle für das Hosting aller US-Benutzerdaten und die Sicherung der zugehörigen Computersysteme verantwortlich sein. Mit Walmart arbeite man an einer kommerziellen Partnerschaft. Oracle-Chefin Safra Catz bestätigte ebenfalls, dass der Konzern mit 12,5% zu einem Minderheitsinvestor von TikTok Global werde.
Hey, beautiful people. So you want an orange look? Okay. But first, browse.
Die Video-App TikTok hat in den USA etwa 100 Millionen Nutzer. Viele von ihnen laden Videos von sich selbst hoch, tanzen, machen Comedy oder geben Schminktipps. TikTok ist aber auch politisch. Gerade rund um den US-Wahlkampf teilen Nutzer auch ihre politische Meinung mit. Es finden sich Fans für die Lager der Demokraten als auch der Republikaner. Der US-Regierung ist TikTok schon geraume Zeit ein Dorn im Auge. Der chinesischen Betreiberfirma ByteDance wird vorgeworfen, Daten von Usern an chinesische Behörden weiterzugeben. Diese Sicherheitsbedenken haben dazu geführt, dass US-Präsident Trump mehrere Fristen für einen Verkauf von TikTok an ein US-Unternehmen gesetzt hat. Sonst müsse die App vom amerikanischen Markt komplett verschwinden. Auch wenn Trump dem Deal grundsätzlich zustimmt, ist damit noch nichts in trockenen Tüchern. Wahrscheinlich muss auch die chinesische Regierung noch zustimmen. Einen möglichen Verkauf an den Microsoft-Konzern hatte China bereits abgelehnt. TikTok hatte in dem Streit versucht, rechtlich gegen das Verbot der App in den USA vorzugehen. Im Vorfeld waren die Downloadzahlen für TikTok und die ebenfalls betroffene chinesische Chat-App WeChat in die Höhe geschnellt. Wie die Firma Sensor Tower, die Downloadzahlen misst, bekannt gab, erreichte allein WeChat am Freitag 10.000 Downloads, ein Plus von 150% gegenüber dem Vortag. Auch wenn die Frist für TikTok erst einmal aufgeschoben wurde. Bei WeChat macht die Trump-Administration wohl ernst. Die Nachrichten-App wird wahrscheinlich zwischen Sonntag und Montag aus den US-amerikanischen App-Stores verschwinden.
Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm. 28 Jahre lang war Ruth Bader Ginsburg die liberale Stimme am obersten Gerichtshof der USA. Gestern ist sie mit 87 Jahren gestorben. Präsident Donald Trump hat so kurz vor den Wahlen ein Interesse daran, den Posten schnell in seinem Sinne zu besetzen und macht eine klare Ansage, berichtet Katrin Brandt.
It will be a woman, a very talented, very brilliant woman.
Es wird eine Frau, eine talentierte, brillante Frau, versprach Donald Trump bei seiner Wahlkampfrallye in North Carolina. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, aber er verfüge über zahlreiche Kandidatinnen auf seiner Liste, sagte er vor jubelnden Anhängern, die im Sprechchor Fill that seat, also besetzt den Platz, riefen. Nächste Woche, so kündigte der Präsident an, will er seine Nominierung für den frei gewordenen Sitz am obersten Gerichtshof, dem Supreme Court, vorstellen. Der Präsident hat in seiner Amtszeit bereits 2 Plätze am 9-köpfigen Supreme Court mit konservativen Richtern besetzt. Sollte ihm eine 3. Nominierung gelingen, würde ihm das sehr bei der Wiederwahl helfen. Auch bei der Auswahl der Kandidatin dürften wahltaktische Überlegungen eine Rolle spielen. Eine der genannten Richterinnen, Barbara Lagoa, ist Latina und gehörte damit zu einer Wählergruppe, die Trump gewinnen möchte. Die Demokraten wiederum verweisen auf den Wahltermin in gut 6 Wochen und fordern, die Entscheidung den Wählern zu überlassen. Eine Argumentation, der sich die meisten Republikaner nicht anschließen. Allerdings würde eine Handvoll Abweichler im Senat reichen, um die knappe Mehrheit zu kippen. Am Freitagabend war Ruth Bader Ginsburg gestorben. Die 87-Jährige hatte fast 30 Jahre am Supreme Court gearbeitet und viele, besonders für Frauen, richtungsweisende Urteile gesprochen. Richter am Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt.
Katrin Brandt aus Washington. Bei Angriffen der afghanischen Luftwaffe auf die Taliban hat es viele Opfer gegeben. Bernd Muschborowska.
Ungeachtet der Gespräche im Rahmen des innerafghanischen Dialogs in Doha gehen die Kämpfe zwischen den Taliban und den afghanischen Streitkräften weiter. In der nördlichen Provinz Kunduz sind bei Angriffen der afghanischen Luftwaffe auf Stellungen der Taliban mindestens 12 Zivilisten getötet worden. 10 weitere seien verletzt worden, bestätigte ein Provinzbeamter der Nachrichtenagentur Reuters. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Angaben der Taliban von 23 toten Zivilisten. Vom afghanischen Verteidigungsministerium wurden die zivilen Opfer des Einsatzes nicht bestätigt. Man gehe der Sache nach, hieß es. Es seien aber Dutzende Taliban-Kämpfer getötet worden. Im Juni vergangenen Jahres stellten die Vereinten Nationen fest, dass in den ersten 6 Monaten 2019 mehr Zivilisten durch Luftangriffe der afghanischen und internationalen Streitkräfte ums Leben gekommen waren als durch Angriffe der Taliban. In diesem Jahr sind nach UN-Angaben allein in den ersten 6 Monaten 1282 Zivilisten Opfer der anhaltenden Kämpfe geworden. In Doha wird unterdessen der innerafghanische Dialog fortgeführt, jedoch bislang ohne konkrete Fortschritte. Wie das afghanische Fernsehen berichtete, gibt es noch Streit um die Rahmenbedingungen und Regularien für die Gespräche. Umstritten sei auch, so der Bericht von Tolo News, wie der Begriff Krieg zu definieren sei.
Bernd Muschborowska berichtete. In der Corona-Krise, da wurden Schulen geschlossen, Kitas geschlossen, Spielplätze gesperrt. Das alles widerspricht eigentlich den Rechten der Kinder, wie sie die UNO festgeschrieben hat. Heute ist Weltkindertag, der soll genau an diese Rechte erinnern. Und deshalb fordern jetzt einige Politikerinnen und Politiker, dass diese Rechte ins Grundgesetz geschrieben werden sollen, damit sie in der nächsten Krise nicht vergessen werden. Anna-Theresa Kiefer.
Kinder haben eine eigene Meinung und eigene Interessen. Im Gegensatz zu Erwachsenen können sie die aber kaum selbst durchsetzen, sagt Holger Hofmann vom Deutschen Kinderhilfswerk.
Kinder können eben nicht wählen gehen, dadurch sind sie qua Natur für die Politik nicht so interessant. Und um ihre Position eindeutiger zu stärken, braucht es eben auch ein klares Kinderrecht.
Ein klares Kinderrecht, weil Entscheidungen häufig nicht im Interesse von Kindern fallen. Eine Straße kann so gebaut werden, dass vor allem Autofahrer von ihr profitieren. Sie kann aber auch so gebaut werden, dass sie in erster Linie für Kinder sicher ist. 7 von 10 Bundesbürgern wollen laut einer repräsentativen Umfrage des Kinderhilfswerks, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden. Genauso viele sind der Ansicht, dass die Interessen von Kindern in der Corona-Pandemie nur unzureichend berücksichtigt wurden und immer noch werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sieht in diesem Zusammenhang Gewalt als großes Problem. Die Situation habe sich unter anderem dadurch verschärft, dass die Kinder nicht zur Schule gehen konnten. Es sei wichtig, auf das zu achten, was Kinder sagen, mahnt sie.
Und das kann ich eben dadurch gewährleisten, indem ich jedes staatliche Handeln verpflichte, genau darauf zu schauen, was sind die Belange der Kinder. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie haben besondere Bedürfnisse und das müssen wir auch gewährleisten.
Vergangenes Jahr hat Lambrecht einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Änderung von Artikel 6 im Grundgesetz vorsieht. Darin geht es um den besonderen Schutz der Familie. Der Koalitionspartner Union ist skeptisch. Die Befürchtung, der Staat könnte mehr Einfluss bekommen zu Lasten der Eltern. Die FDP ist generell dagegen, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, erklärt deren Vizefraktionschef Stefan Thomé.
Wenn wir etwas für die Kinder tun wollen, dann ist das Grundgesetz gar nicht der richtige Ort, sondern da geht es mehr um die Familienpolitik oder vielleicht auch sozialrechtliche Fragen des Kinder- und Jugendhilferechtes beispielsweise. Das ist der Ort, wo Kindern und Jugendlichen konkret geholfen wird.
Das Deutsche Kinderhilfswerk ist hingegen davon überzeugt, dass Kinderrechte im Grundgesetz einen tatsächlichen Nutzen für die Kinder haben. Geschäftsführer Hofmann vergleicht es mit den Frauenrechten. Da gäbe es zwar auch das Problem, dass Frauen in der Realität Realität nicht überall gleichgestellt seien. Aber
man würde das Rad jetzt auch nicht so weit zurückdrehen wollen und sagen, ach, das war unnötig. Das hat schon eine ganze Menge bewirkt und hält bis heute an. Und so wird es auch mit den Kinderrechten im Grundgesetz sein.
Die Bundesjustizministerin hält an ihrem Entwurf fest und macht Druck. Wenn sich alle daran halten, worauf sie sich im Koalitionsvertrag verständigt haben, sagt sie, dann schaffen wir es noch vor der nächsten Bundestagswahl, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.
Aus Berlin war das Anna-Theresa Kiefer und jetzt gibt's Sport mit Jessica Sturmberg.
Heute endet die 107. Tour de France und vieles war in diesem Jahr ungewöhnlich. Die Corona-Umstände, das Streckenprofil mit den vielen Höhenmetern und der Tourverlauf. Am vorletzten Tag dreht sich nochmal alles und der Slowene Primož Roglič, der schon fest an den Toursieg glaubte, kann seinen knapp einminütigen Vorsprung vor seinem Landsmann Tadej Pogacar nicht ins Ziel bringen. Und so trägt Pogacar heute das gelbe Trikot auf der letzten Etappe von Mont-la-Jolie nach Paris. Holger Gerska.
Es wird ein etwas anderes Finale einer ebenfalls etwas anderen Tour de France. Die Pariser Stadtregierung hat die Anzahl der Zuschauer auf den Tribünen an den Champs-Élysées auf 5.000 begrenzt. Allerdings gibt es, wie in den vergangenen Wochen üblich, keine Einschränkungen für den Rest der Strecke. Immerhin, die Tour wird die französische Hauptstadt erreichen. Für die Organisation und die Regierung des Landes auch ein spezieller Sieg. Den letzten Etappensieg werden sicherlich die Sprinter unter sich ausmachen. Dabei geht es zunächst theoretisch auch noch um das grüne Trikot des Punktbesten, wobei der Vorsprung des Iren Sam Bennett gegenüber dem Slowaken Peter Sagan ausreichen müsste. Auf Tadej Pogacar dagegen wartet eine Triumphfahrt zum Triumphbogen. Der Slowene wird der jüngste Tour de France-Sieger seit 116 Jahren.
Wie ist dieser 21 Jahre alte Tadej Pogacar einzuordnen? Dazu Steffen Gahr.
Aus einem Rückstand von einer Minute macht er einen Vorsprung von einer Minute.
I think I'm dreaming. Don't know what to say.
Ich glaube, ich träume. Ich weiß nicht, was ich sagen soll und wann ich das begreife. Wir haben davon geträumt, am letzten Tag das gelbe Trikot zu holen. Und jetzt haben wir es geschafft. Ich bin stolz auf das Team. Das ist einfach Wahnsinn.
Er lebt im edlen Monaco. Sein Umfeld aber ist wenig glamourös. Es ist, freundlich formuliert, umstritten. Sein Manager wurde schon mal von Natur ausgeschlossen, genauso wie sein sportlicher Leiter. Warum? War Doping im Spiel. Pogacar aber wiegelt ab.
I was always a good boy in school in every way, so for myself I have a clean slate.
Ich war immer ein feiner Junge und habe eine reine Weste, sagt er. Und ja, Fakt ist, gegen Pogacar liegt nichts vor. Aber die Zweifel begleiten ihn wie jeden Toursieger. Erst recht, wenn er so wundersam die Rampen hochrast.
Das Tourende fällt zusammen mit dem ersten Fußball-Bundesliga-Spieltag, der geprägt ist von vielen Emotionen, vor allem dort, wo erstmals seit einem halben Jahr Zuschauer wieder dabei sein durften. Im größten Stadion der Liga bei Borussia Dortmund waren es 9.300 und die feierten einen Auftaktsieg im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach, der mit einem 3:0 so klingt, als wäre es eine klare Sache gewesen, aber es war es gar nicht. Anne van Eickels.
Es war einer dieser besonderen Abende im Dortmunder Stadion.
Das erste Mal You Never Walk Alone hören, mit allen zusammen singen.
Ein Stück zurück in die neue Normalität. Fans können Spiele mitentscheiden und vielleicht haben sie das gegen Mönchengladbach auch getan. In einem engen Spiel brauchte die Dortmunder Mannschaft nämlich die Unterstützung von den Tribünen. Erling Haaland traf zweimal und für das 1:0 hatte der 17 Jahre alte Giovanni Reyna gesorgt. Die Effizienz und Qualität des BVB machten in einem eigentlich ziemlich ausgeglichenen Spiel am Ende den Unterschied aus, analysierte Mönchengladbachs Trainer Marco Rose.
3:0 klingt deutlich, fühlt sich auch nicht gut an. Der Spielverlauf an sich war sicher ein anderer.
Und heute Nachmittag geht es dann weiter mit RB Leipzig gegen den FSV Mainz 05 und am Abend spielen der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen gegeneinander. Bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Lettland ist überraschend, dass als Nachrücker ins Turnier gerutschte Paar Kim Behrens und Sinja Thielmann aus Münster heute im Finale. Tabia Kunze.
Die Deutschen treffen im Finale auf das an Position 3 gesetzte Duo Heidrich-Verger-Depré aus der Schweiz. Die beiden Schweizerinnen warfen im Viertelfinale das deutsche Top-Team Ludwig Kosuch aus dem Turnier. Dabei mussten die Deutschen im entscheidenden dritten Satz aufgeben, weil Olympiasiegerin Laura Ludwig mit starken Rückenproblemen zu kämpfen hatte.
Die deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft hat ihren kommissarisch eingesetzten Präsidenten Matthias Große, Lebensgefährte von Claudia Pechstein, gestern noch offiziell gewählt. Philipp Weißkirch.
70 Ja, 5 Nein-Stimmen, 12 Enthaltungen. Das sei ein sehr gutes Ergebnis, sagte der frisch gewählte Präsident Matthias Große, dafür, dass er angeblich unwählbar sei. Er war der einzige Kandidat. Seit bereits 3 Monaten führt der 52-Jährige die DESG kommissarisch als Präsident. In dieser Zeit hat er für viel Wirbel gesorgt, so setzte er Bundestrainer und Sportdirektor vor die Tür. Große verspricht eine finanzielle Konsolidierung des angeschlagenen Verbands und hat auch schon einen neuen Hauptsponsor präsentiert.
Und ein ausführliches Interview mit Matthias Große finden Sie auch bei uns zum Nachhören im Internet. Und mehr Sport heute Abend, Sport am Sonntag, 19.10 Uhr.
Danke, Jessica Sturmberg. Das waren die Informationen am Mittag. Jetzt gibt's die Zwischentöne. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.